Willkommen meinerseits. Wie man schon hört, ich bin kein gebürtiger Sachse. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, lebe seit knapp 20 Jahren in Deutschland, bin mit einer gebürtigen Chemnitzerin verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 10 und bald 13 Jahren. Und seit 6 Jahren bin ich in Mittweida und in Freiberg als Gemeindereferent angestellt, werde jetzt im Herbst dann ordiniert und bin ja aber für Freiberg heute hier. Und da würde ich gerne auch noch zwei, drei Sätze zu Freiberg sagen. Also Freiberg ist auch eine kleine Gemeinde, die so manche Höhen und Tiefen schon durchlebt hat. Corona-Zeit war sehr anstrengend, waren wirklich sehr wenige. Und nach Corona war aber schön auch durch ausländische Geschwister wieder ein bisschen Wachstum erleben zu dürfen. Wir hatten jetzt im Sommer seit langem die ersten Taufen wieder. Haben wir zwei bzw. drei Iraner und eine russlanddeutsche Frau getauft und in die Gemeinde aufgenommen. Haben durch unsere ausländischen Geschwister jetzt auch wieder Kinder, wo wir vor den Sommerferien mit einem kleinen Teenie-Kreis begonnen haben und jetzt nach den Sommerferien mit biblischem Unterricht. Also das sind so einfach schöne Früchte, die wir ernten dürfen. Unsere Gottesdienste gestalten wir ein bisschen anders. Wir haben Tische und Stühle im Gottesdienstraum und haben sozusagen das Kaffee trinken und das Kuchenessen in den Gottesdienst integriert. Wir fangen normal an, haben dann eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, miteinander Gemeinschaft zu haben und machen dann weiter im Gottesdienst. Das ist vielleicht so ein bisschen was Neues, was wir ausprobiert haben, einfach noch mehr diesen Gemeinschaftscharakter zu pflegen. Und von daher, als Gebetsanliegen, was ihr gerne mitnehmen dürft, war vor allem jetzt diesen biblischen Unterricht und die Teenie-Arbeit. Das sind letztlich drei Nationalitäten mit dabei von den Kindern, wo es auch mit der Verständigung nicht so leicht ist. Aber das war wirklich so ein Anliegen, dass die Kinder da wirklich zueinander finden, dass da Freundschaften entstehen und wir einfach wirklich den Glauben ihnen da weitergeben dürfen. So viel vielleicht mal zu Freiberg. Wer da noch Fragen hat, darf gerne hinterher noch auf mich zukommen. Und natürlich an der Stelle auch liebe Grüße von der Gemeinde. Ja, dann würde ich jetzt mit der Predigt starten möchten mit zwei Sätzen, die man wahrscheinlich so als Eltern öfters von den Kindern zu hören bekommt, nämlich, das ist ungerecht und das ist unfair. Aber auch Sätze, die man so in der Gesellschaft öfters mal hört und viele Diskussionen ja über diese Fragen gibt, was ist denn eigentlich gerecht? Welcher Lohn ist für welche Arbeit gerecht? Oder denkt man an die ganze Bürgergeldthematik. Was ist da wieder gerecht? Wie groß soll der Betrag sein? Oder die Fürsorge der Flüchtlinge in unserem Land. Was ist da wieder gerecht? Wenn man vielleicht auch manche Rentner dann schon sieht, deutsche Rentner, die nach 45 Jahren Arbeit in Chemnitzer Bahnhof vor kurzem wieder gesehen, irgendwie Pfandflaschen aus dem Müll sammeln müssen. Was ist da gerecht? Und dazu kommt vielleicht die Frage, ist Gerechtigkeit überhaupt die Maxime? Also ist Gerechtigkeit das Beste, wonach wir streben sollen? Ist diejenige Gemeinschaft am besten, die auch am gerechtesten ist? Ich hoffe, ich konnte mit diesen Fragen ein bisschen eure Aufmerksamkeit gewinnen. Ich möchte mit euch heute über ein sogenanntes Reich-Gottes-Gleichnis nachdenken. Jesus hat ja in seinen 3 Jahren, wo er gepredigt hat, ganz oft Gleichnisse erzählt, also erfundene Geschichten aus dem Alltag der Juden, um Dinge über das Reich Gottes zu vergleichen oder zu beschreiben. Und die Fragen meiner Einleitung, ja, was ist denn eigentlich gerecht, die werden in diesem Gleichnis mit aufgenommen. Und ich möchte die Geschichte einfach mal mit meinen eigenen Worten euch erzählen. Da war so ein Weinbergbesitzer, der mal wieder Arbeiter brauchte. Vielleicht stand die Ernte gerade an oder die Weinberge mussten zurückgeschnitten werden. Jedenfalls hat er dringend Tageslöhner gebraucht. Also geht er wahrscheinlich zum Markt, wo damals die Tagelöhner früh morgens standen, und hat dann mit einigen Männern einen Lohn ausgehandelt, hat gesagt, ihr kriegt einen Denar, das war so ein üblicher Tageslohn für so eine Arbeit, und hat die mit auf dem Weinberg oder zum Weinberg geführt. Nach 3 Stunden, so gegen morgens um 9, ging er wieder zurück zum Markt und hat dort wieder Arbeiter eingestellt, hat ihnen jetzt nicht den Denar versprochen, hat einfach gesagt, ich gebe euch, was rechtens ist, kommt mit mir mit und arbeitet bei mir. Und die waren wahrscheinlich froh, Hauptsache Arbeit. Wir sind mal gespannt, was wir dann am Ende des Tages kriegen, aber wir haben Arbeit und was wollen wir mehr? Denn ein Tagelöhner, wenn er keine Arbeit gefunden hätte, würde das für ihn und seine Familie bedeuten, am nächsten Tag hungern zu müssen, weil die Tagelöhner ja wirklich von der Hand in den Mund lebten, die keine Ersparnisse in dem Sinn hatten. Also waren sie froh, um 9 Uhr noch eingestellt zu werden zu einem gerechten Lohn, was auch immer das dann sein wird. Um 12 Uhr, um 15 Uhr und sogar um 19 Uhr lief der Besitzer nochmals in dieser brütend heißen Zeit zum Markt und holte jedes Mal wieder ein paar neue Tagelöhner zu sich und versprach ihnen jeweils einen gerechten Lohn. Und als dann, vielleicht so gegen 18 Uhr oder so, der Tag um war, überraschte er seine Angestellten gleich mehrfach. Er ließ seinen Verwalter kommen, damit er die Löhne auszahlen konnte. Und die erste Überraschung war, der Verwalter sollte bei den Letzten beginnen. Also die, die gerade mal vielleicht eine gute Stunde gearbeitet haben, die haben als erstes ihren Lohn bekommen. Das war schon ungewöhnlich, dass nicht die, die am längsten gearbeitet haben, zuerst entlohnt wurden, sondern die, die zuletzt kamen. Die zweite Überraschung war, dass die Arbeiter, die um 17 Uhr kamen und um 15 Uhr und 12 Uhr, dass die einen vollen Tagelohn gekriegt haben. Also auch einen Denar, obwohl sie ja viel kürzer gearbeitet haben. Die dritte Überraschung war, dass die, die einen vollen Tag gearbeitet haben, auch nur ihren einen Denar bekommen haben. Also den gleichen Betrag wie die, die nur 1 oder 3 Stunden gearbeitet haben. Versetzt euch vielleicht jetzt mal in diese ersten Arbeiter hinein. Wie würde es dir damit gehen? Was für Gedanken oder wahrscheinlich noch eher, was für Gefühle würden in dir hochkommen? Vielleicht auch diese Eingangssätze, das ist doch ungerecht, das ist unfair. Wir haben viel mehr gearbeitet und kriegen denselben Lohn. Das ist eine Frechheit. So ging es jedenfalls diesen Arbeitern im Gleichnis. Sie beschwerten sich. Wahrscheinlich haben sie gedacht, als die, die um 17 Uhr erst kamen und den Denar bekommen haben, haben sie vielleicht gedacht, oh, wenn die für diese 1 Stunde oder 3 Stunden den Denar kriegen, dann kriegen wir vielleicht sogar mehr als das, was wir eigentlich ausgemacht haben. Schließlich haben sie ja viel mehr gearbeitet. Also beklagen sie sich mit folgenden Worten, diese Letzten haben nur 1 Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze ertragen haben. Die vierte Überraschung in diesem Gleichnis ist meines Erachtens dann die Antwort des Besitzers. Und ich lese die mal aus Matthäus 20, die Verse 14 bis 16 vor. Ab 13, Entschuldigung. Er aber entgegnete einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten gleich viel geben wie dir. Oder ist es mir etwa nicht erlaubt, mit dem, was mein ist, zu tun, was ich will? Machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Oder vielleicht ein wenig ausgeschmückt oder interpretiert, sagt der Gutsbesitzer zu denen, wisst ihr, ihr werdet alle nach Hause zu euren Frauen und Kindern gehen und werdet stolz sagen, ihr habt Arbeit gefunden, ihr habt Lohn enthalten, so wie es ausgemacht worden ist. Ich möchte aber, dass diese anderen Männer mit der gleichen Freude im Herzen und dem gleichen Geld in der Tasche durch ihre Haustür gehen können. Ich will, dass ihre Kinder und Frauen ebenso stolz sind auf sie, wie die euren auf euch. Wisst ihr, ihr habt in der Hitze gearbeitet, aber ich habe mich in der Zeit nicht auf die faule Haut gelegt. Ich bin 4-mal in der Hitze zum Markt gelaufen und wieder zurück. Ich hätte ja auch meinen Verwalter schicken können, aber ich bin selber gegangen, um Solidarität mit den Männern zu zeigen und zu helfen, ihr Leid zu mindern. Ihr wollt am Ende des Tages reicher sein. Ich habe mich dafür entschieden, am Ende des Tages ärmer zu sein. Und nun geht mit dem Lohn, der euch rechtmäßig zusteht. Schon ein krasses Gleichnis, oder? Ganz schön provokant. Ich meine, am Anfang könnte man mal fragen, warum geht überhaupt der Weinbergbesitzer immer wieder zum Markt? Ich meine, das war ein erfahrener Mann, der hätte doch eigentlich wissen müssen, wie viele Arbeiter er für die anstehende Arbeit braucht. Also warum geht er alle 3 Stunden wieder und holt noch mehr Männer? Ich glaube, die Antwort, die am meisten einleuchtet, ist, dass es sein Mitgefühl ist, das ihn immer wieder dazu treibt, zum Markt zu gehen, zu schauen, sind da noch Männer, die noch keine Arbeit gefunden haben. Und siehe da, jedes Mal findet er noch Männer vor. Selbst um 5 stehen da noch Männer, steht explizit im Text, stehend findet er sie vor, nicht sitzend. Also sie sind bereit, sie stehen da, sind willig zu arbeiten, rennen wahrscheinlich gleich los, wenn wieder so ein Gutsbesitzer kommt. Sie sind nicht heimgegangen, haben sich nicht auf die faule Haut gelegen. Zu groß wahrscheinlich die Schande und auch die Not, wenn sie mit leeren Taschen nach Hause kommen. Ich meine, spätestens um 17 Uhr hätte ja auch dann der Weingutbesitzer sagen können zu den Männern, die ihr noch vorgefunden habt: Ich möchte euch helfen, wisst ihr hier, ihr habt einen Denar, versorgt damit eure Familien, aber es lohnt sich jetzt echt nicht mehr, zum Weinberg zu laufen, bis wir da sind, da arbeitet ihr 1/2 Stunde, dann ist die Zeit ja schon rum. Aber so macht das nicht. Er will sie wahrscheinlich nicht noch mehr demütigen, indem er ihnen Sozialhilfe zahlt, sondern er gibt ihnen das, was sie wollen, wonach sie sich sehnen, nämlich Arbeit. Also Mitgefühl, das war wahrscheinlich der Grund, warum dieser Besitzer immer wieder da rausgeht. Das erklärt wahrscheinlich sein seltsames Verhalten. Mitgefühl gepaart mit Großzügigkeit, Barmherzigkeit, Güte. Er ist bereit, an diesem Tag ärmer zu werden. Ich meine, schadet seinen Finanzen, wenn er Männern, die nur 1 Stunde arbeiten, den vollen Tageslohn geben. Er weiß, seine Großzügigkeit schadet ihm, aber er nimmt das in den Kauf. Und das führt ja dann dazu, dass manche Arbeiter sich beschweren. Das ist aber nicht der Ruf der Unterbezahlten, sondern der gerecht Entlohnten. Sie haben sich auf 1 Denar geeinigt. Das war ein gerechter Lohn für 1 Tag Arbeit. Es war also der Ruf der gerecht Entlohnten, die keine Gnade ertragen können. Gnade ist nämlich nicht nur erstaunlich, Gnade ist für manche Menschen nämlich auch äußerst ärgerlich. Was steckt noch alles in diesem Gleichnis drin? Ich denke zuerst einmal, Gott ist Güte. Ich glaube, dass es relativ offensichtlich ist in diesem Gleichnis, dass hier der Gutsbesitzer symbolisch für Gott steht. Gott hat Mitgefühl mit den Menschen und darum macht er sich höchstpersönlich auf den Weg zu den Menschen. Schickt eben nicht einfach nur den Verwalter, sondern geht selber hin. Und in Christus Jesus hat Gott sich ja aufgemacht, höchstpersönlich zu den Menschen zu gehen. Gott hat sich aufgemacht, um dieser Welt zu dienen und den Menschen zu helfen. In den meisten Religionen geht es ja darum, wie kommt der Mensch zu Gott, was muss er tun, welche Rituale, Opfer, Gebete, Traditionen, was weiß ich. Und im Christentum geht es ja eigentlich genau um das Gegenteil, nämlich Gott macht sich auf, um zu den Menschen zu kommen. Mit der Absicht, ihnen mit Barmherzigkeit, Güte und Großzügigkeit zu begegnen. Und das fernab von irgendwelcher Leistung. Ich kann mir die Güte Gottes nicht durch Leistung verdienen oder sie vermehren. Werke der Nächstenliebe, Gebet, Bibellesen, Fasten, alles gute und wichtige Sachen, aber die ändern nichts in Bezug auf das Verhältnis zwischen Gott und mir. Er liebt mich deswegen nicht stärker, nur weil ich mehr in der Bibel lese. Und er lässt sich nicht von meinen frommen Werken beeindrucken oder vielleicht sogar manipulieren. Seine Liebe ist bedingungslos und die kann sowieso nicht größer werden. Also mehr lieben als Gott mich, als Gott dich jetzt schon liebt, kann er sowieso nicht, egal was du tust. Was sagt dieses Gleichnis aber über das Reich Gottes aus? Denn so beginnt Jesus: Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Gutsherrn, Punkt, Punkt, Punkt. Also dieses Gleichnis soll das Reich Gottes verdeutlichen. Und ich würde sagen, auf den Punkt gebracht, das Reich Gottes ist dort, wo opferbereite Liebe denjenigen entgegengebracht wird, die sie brauchen. Opferbereite Liebe. Wie gesagt, den Gutsherrn hat seine Großzügigkeit was gekostet. Er wurde dadurch ein Stück ärmer. Aber es war okay für ihn, weil er wusste, was das für tolle Auswirkungen hat. Durch seine Großzügigkeit und die Folge, dass er ein Stück ärmer wird, werden aber ganze Familien am nächsten Tag nicht hungern müssen. Paulus schrieb den Korinthern in seinem zweiten Brief folgender Satz: Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und ich finde, es passt sehr gut zu diesem Gleichnis. Jesus war bereit, arm zu werden. Er war bereit, den Platz an der Seite Gottes zu verlassen, Mensch zu werden und Menschen zu dienen. Und das mehr oder weniger dann heimat- und mittellos. Opferbereite Liebe für diejenigen, die sie brauchen. Ich frage mich in letzter Zeit, inwiefern dies in unsere aktuelle Situation der Migration hineinspricht, was ja so ein riesiges Thema ist. Die Welt ist klein geworden, wir sind alle miteinander vernetzt, wir beziehen Waren aus enorm vielen Ländern, wir leben mit Menschen aus vielen Nationen zusammen und im weltweiten Vergleich geht es uns hier in Mitteleuropa unglaublich gut. Wie gehen wir also mit Flüchtenden um, die zu uns kommen, die mehr oder weniger mittellos sind, die alles aufgegeben haben, die nichts mehr haben? Sind wir zur opferbereiten Liebe bereit? Sind wir bereit, wie dieser Gutsbesitzer, ein Stückchen ärmer zu werden, was von unserem Wohlstand abzugeben, damit es Notleidenden besser geht? Ich finde es irgendwie heuchlerisch, wenn ich Sätze wie America first oder Germany first höre, man aber gleichzeitig Ware aus dem Ausland zu billigsten Preisen einkauft, während die Arbeiter dort fast unter sklavischen Zuständen schuften müssen. In Bangladesch gibt es zigtausende von Frauen, für die eine 80-Stunden-Arbeitswoche keine Seltenheit ist, mit einem Monatsgehalt von 50 Euro. Frauen, die unter widrigsten Bedingungen dort leben und arbeiten müssen, damit wir uns ständig neue Kleidung leisten können. Frauen, die nicht zu Hause bleiben dürfen, wenn sie krank sind. Frauen, die nicht 2 Tage Wochenende haben, die nicht in Urlaub fahren. Alles Dinge, die für uns eine Selbstverständlichkeit sind. Ich finde, wenn wir schon sagen, Deutschland first, wie das manche Parteien ja vielleicht auch oder ihrer Haltung entspricht, dann würde ich sagen, okay, dann können wir das schon machen, aber dann müssten wir doch selber die Dinge herstellen, die wir brauchen und sie nicht ausbeuterisch aus anderen Ländern billig importieren. Also wir können nicht aus weit entfernten Ländern von moderner Sklaverei profitieren, aber dann sagen, dass diese Menschen nicht unsere Nächsten sind und dass wir keinen Grund hätten, irgendwie für sie Verantwortung zu übernehmen. Dass es uns doch mehr oder weniger egal sein kann, wie es ihnen geht, Hauptsache, sie kommen nicht in unser Land und beanspruchen etwas von unserem Wohlstand. Der Gutsbesitzer war aus Mitgefühl bereit, etwas von seinem Wohlstand aufzugeben, um diesen Nächsten zu helfen. Während die, die gerecht entlohnt worden sind, ihr Maul aufrissen und wie die Rohrspatzen meckerten und das als ungerecht empfanden. Aber was sagte der Gutsbesitzer? Ist es mir nicht etwa erlaubt, mit dem, was mein ist, zu tun, was ich will? Machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin? Mir ist bewusst, dass dieses Thema der Migration ein riesiges, schweres, komplexes, kontroverses Thema ist und dass natürlich nicht die ganze Welt nach Europa kommen kann. Aber ich frage mich, inwiefern wir als Christen bei dieser Debatte das Thema der Güte mit einbeziehen sollten. Güte. Großzügigkeit, vielleicht sogar die Bereitschaft, ein Stück zu verzichten, ein Stück unseres Wohlstandes zu verzichten. Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wären wir bereit zu verzichten, damit es anderen besser geht? Das ist eine ganz schön provokative Frage, ich weiß, und ich ringe selber immer wieder mit diesem Thema und frage mich, was ist mein Part, was ist da meine Verantwortung? Ich meine, es ist das eine Mal, was zu spenden, wenn es irgendwo wieder eine Naturkatastrophe oder eine Hungersnot oder so gibt. Da gibt man ja normalerweise was von seinem Überfluss ab, gebe ich mal 50 Euro, mal 100 oder mal 200 Euro, ein Betrag, wo ich am Ende des Monats das vielleicht gar nicht wirklich merke. Aber wirklich zu verzichten, wirklich ein Stück weit ärmer zu werden, das wäre nochmal was ganz anderes. Ein weiterer Gedanke in diesem Gleichnis, im Reich Gottes geht es nicht um Leistung, nicht um mathematische Gerechtigkeit, sondern es geht um Güte und Barmherzigkeit. Also ich kann zum Beispiel den Segen Gottes nicht mathematisch errechnen und ich kann ihn auch nicht mit anderen Christen vergleichen im Sinne von, der hat jetzt hier Segen erlangt, aber ich mache doch viel mehr. Warum habe ich jetzt gefühlt weniger Segen bekommen? Das funktioniert nicht. Ich kann den Segen Gottes nicht mit meinen frommen Leistungen irgendwie mathematisch verrechnen. Habt ihr schon mal folgende Fragen gehört, nachdem ein sehr aktiver Christ verstorben ist? Da habe ich manchmal schon Fragen gehört, ja, warum ausgerechnet er? Oder warum ausgerechnet sie? Sie hat sich doch so sehr fürs Reich Gottes eingesetzt. Sie oder er war doch so aktiv im Gemeindedienst. Warum ausgerechnet diese Person? Habt ihr schon mal diese Fragen gehört? Also ich schon ein paar Mal. Was impliziert diese Frage? Dass er oder sie doch eigentlich Heilung oder Bewahrung mehr verdient hätten als vielleicht der alkoholkranke Gottesdienstbesucher. Aber das ist doch pure Werksgerechtigkeit. Also nur weil jemand so aktiv im Gemeindedienst war, hat er doch nicht mehr Heilung oder Bewahrung Gottes verdient, als der, der aus welchen Gründen auch immer nicht so aktiv war. Man wertet hier das Leben aufgrund von Leistung. Das ist pure Werksgerechtigkeit und eigentlich genau das Gegenteil von diesem Gleichnis. Und ein weiterer und letzter Gedanke, den ich noch ausführen möchte, das Gleichnis beinhaltet auch eine Warnung. Es zeichnet ein Bild derer, die versuchen, die Gnade Gottes zu kontrollieren und ihn dazu zu drängen, den Bedürftigen, die ihr Bestes geben, die Gnade vorzuenthalten. Also sehr wahrscheinlich hat Jesus dieses Gleichnis ja auch auf einen gewissen Teil der damaligen frommen Judenschaft gemünzt. Also auf die, die der Meinung waren, Gottes Gnade sollte exklusiv ihnen, den Gerechten, offenstehen. Also nur solchen, die wirklich ganz treu das Gesetz einhalten. Aber Jesus, ich sage mal der Rebell, da hieß ständig Sünder willkommen. Und er sagte, auch denen steht das Himmelreich offen. Auch sie sind ein Teil davon. Die Zöllner, die Prostituierten, die Ehebrecher, die Krüppel, die was weiß ich alles, wie man so damals Menschen beschimpft hat. Also Menschen, die nach Ansicht manch frommer Juden keinen Anteil am Reich Gottes hatten, sondern nach ihrer Logik auf das Gericht Gottes warten mussten. Wie natürlich auch die Heiden, also Menschen, die nicht von Abraham abstammten. Auch da gab es gewisse jüdische Strömungen, die darauf gehofft und gewartet haben, dass Gott endlich die Nationen richten und bestrafen würde, während er gleichzeitig das Volk Israel rehabilitieren sollte. Und Jesus machte sich gerade in dem Punkt keine Freunde, wenn er sowohl Sündern als auch Heiden einen Platz im Reich Gottes zugestand. Und leider ist die Kirche hier nicht der Agenda Jesu immer treu gewesen. Auch die Kirche hat immer wieder versucht, die Gnade Gottes zu kontrollieren oder manchmal sogar klein zu machen, Kriterien festzulegen, wer gehört zur Kirche und wer nicht. Nur leider, beziehungsweise glücklicherweise, ist das Reich Gottes viel größer als die Kirche. Die Kirche ist eben nicht gleich Reich Gottes. Reich Gottes ist größer als alle kirchlichen Traditionen zusammen. Und so heißt Gott auch heute noch, Menschen in seinem Reich willkommen, die in manchen Kirchen keine offene Tür finden. Ja, die Gnade Gottes, die ist nicht nur schön, sie ist manchmal auch anstößig, provokant und kantig. Und so bleibt das Gleichnis am Ende offen. Es endet mit der Frage, machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin? Also Gnade steht manchmal im Zwiespalt zu unserer menschlichen Gerechtigkeit. Und ich glaube, es ist nach diesem Gleichnis an jedem von uns hier eine Antwort zu geben. Ärgern wir uns an der Güte und der Großzügigkeit Gottes? Ärgern wir uns darüber, dass wir den Segen Gottes nicht immer mathematisch errechnen können und der Segen, so wie Gott ihn austeilt, uns nicht immer logisch erscheint? Ärgern wir uns daran, wenn Gott Menschen gnädig begegnet, die vielleicht nicht in unser christlich-moralisches Schema passen? Denn eins ist klar, das Reich Gottes stellt so manche Werte und Vorstellungen auf den Kopf. Die Frage ist, lassen wir uns darauf ein? Sind wir bereit, diese Werte des himmlischen Reiches zu übernehmen? Und bezogen auf dieses Gleichnis, sind wir bereit, gütig, großzügig und aufopferungsvoll mit anderen Menschen zu sein? Und das doch, weil wir genau diese Güte doch selber schon erfahren haben. Es ist ja nicht etwas, was Gott einfach von uns fordert und sagt, jetzt mach das mal, sondern er beschenkt uns doch selber. Also wir sind doch mit Güte und Großzügigkeit beschenkt worden. Und so ist das der nächste Schritt, etwas von dieser Güte weiterzugeben. Gott hat es uns vorgemacht. Im Leben Jesus sehen wir doch diese Dinge. Er ist arm geworden, damit wir reich werden können. Und so ist es an uns, ein Stück weit davon weiterzugeben. Vielleicht hast du Gott und seine Güte noch gar nicht wirklich kennengelernt. Vielleicht stehst du auch noch ganz am Anfang oder bist noch auf der Suche nach Gott. Dann lass mich dir sagen, dass Gott sich schon längst aufgemacht hat, in Christus Jesus dich zu suchen. Und lass dich von ihm finden. Amen.